Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Die Ausgaben für das Wohnen sind in der Regel die höchsten in einem ganzen Menschenleben. Dass die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser genauso wie die Mieten in den vergangenen Jahren massiv gestiegen sind, spüren daher die meisten Menschen ganz besonders. Leistbarer Wohnraum war und ist ein Dauerbrenner. In Österreich wird der Wohnbau aber auch von der öffentlichen Hand in unterschiedlicher Form gefördert. Macht dies das Wohnen tatsächlich billiger? Gibt es noch leistbare Wohnungen? Darüber spreche ich heute mit dem Chef der oberösterreichischen Wohnungsgesellschaft Neue Heimat und Obmann der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Robert Oberleitner. Herzlich willkommen, Herr Oberleitner.
Guten Tag.
Herr Oberleitner, wie viele Leute warten derzeit bei der Neuen Heimat auf eine günstige Wohnung?
Ja, wir haben derzeit 9.000 Vorgemerkte, Tendenz steigend. Da sehen wir einfach, dass der Bedarf an leistbarem Wohnraum sehr, sehr stark ist.
Mhm. 9.000, das waren schon einmal weniger. Was war der Durchschnittswert in den vergangenen Jahren?
Ja, wir hatten in vergangenen Zeiten so 6.000 bis 7.000 und jetzt haben wir einfach gemerkt, dass das Eigentum nicht mehr so nachgefragt ist, aus verschiedenen Gründen, auf die wir sicher noch kommen werden. Deshalb gibt es einen starken Nachfragebedarf, gerade im Bereich der Mietwohnungen.
Mhm. Wie lange wartet man auf eine Wohnung bei Ihnen?
Das ist unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die eigenen Bedürfnisse drauf an, auf meine Spezialisierung. Wenn ich unbedingt zum Beispiel in Urfa wohnen will, dann wird es etwas länger dauern. Aber wenn ich flexibel bin, dann schaffen wir es im Zentralraum, also Linz und Speckgürtel, sicher in einem halben bis Jahr, bis zu einem Jahr, dass wir entsprechend ein Angebot legen können.
Mhm. Wie kann sich bei Ihnen jeder anmelden, der eine Wohnung sucht?
Natürlich, aber wir haben natürlich Einkommensgrenzen, die vom Land Oberösterreich vorgegeben sind. Wir sind ja im geförderten Bereich und diese Einkommensgrenzen wurden vor kurzem angehoben, relativ stark angehoben, damit natürlich auch eine gute Mittelschicht entsprechend ein Angebot bekommen kann.
Wie hoch sind diese Einkommensgrenzen?
Ja, bei zwei Personen sind das derzeit 85.000 Euro.
Brutto oder netto?
Ja, das ist netto. Das ist netto. Und wir denken, dass da schon eine große Gruppe der Bevölkerung hineinfallen kann.
Die Frage ist, welche Größenordnungen der Wohnungen sind eigentlich gefragt bei Ihnen?
Wir richten normalerweise Zweiraumwohnungen, Dreiraumwohnungen und Vierraumwohnungen und da vor allem natürlich oder in einem starken Ausmaß die Dreiraumwohnung, die ist bei einem Neubauprojekt sicher vom prozentuellen Anteil mit so 60-70% definiert.
Mhm. Dreiraumwohnungen, wie groß sind die von Quadratmeter
ungefähr? Ja, da sprechen wir von 75 Quadratmeter Wohnungen. Die Zweiraumwohnungen sind so 55-60 Quadratmeter und die Vierraumwohnungen, da reden wir dann von 85 Quadratmeter circa.
Das sind dann Familien mit ein bis zwei Kindern wahrscheinlich.
Genau, das sind natürlich auch Familien, wo mindestens zwei Kinder dabei sind.
Mhm. Wie viel kosten denn die Wohnungen bei der Neuen Heimat im Vergleich zu Wohnungen auf dem freien Markt? Wie viel sind die billiger?
Da muss man natürlich unterscheiden zwischen Bestandswohnungen, Altbestand und Neubauwohnungen. Im Schnitt haben wir eine Miete inklusive Betriebskosten, inklusive Umsatzsteuer, ohne Heizung von 7 bis 8 Euro. Das ist bei dem großen Bestand, den wir haben. Also wir als Neue Heimat betreuen ca. 15.000 Mietwohnungen. Wir haben einen Bestand von insgesamt 20.000 Wohnungen und 30.000 Verwaltungseinheiten. Da sind auch Garagen und andere Geschäftsräumlichkeiten zum Beispiel auch dabei. Und beim Neubau haben wir eine Miete aufgrund der aktuellen Wohnbauförderungssituation von 10 bis 11 Euro. Und wenn man das vergleicht mit anderen gewerblichen Bauträgern, und da haben wir gerade ein Musterbeispiel, weil wir für einen gewerblichen Bauträger eine Baubetreuung gemacht haben, dort wird dann im Linzer Raum um 15 Euro vermietet. Also da sieht man schon, dass ein entsprechender Unterschied am Markt gegeben ist. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das bieten können, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass man den leistbaren Wohnbau in Oberösterreich forciert.
Warum können Sie das bieten? Wie können Sie doch deutlich billiger sein als zum Beispiel gewerbliche Bauträger?
Ja, Ja, das hat mehrere Faktoren. Erstens haben wir ein Kostendeckungsprinzip. Das heißt, die Kosten, die uns entstehen, geben wir weiter und nicht mehr. Wir sind nicht marktorientiert, wie das normalerweise im gewerblichen Bereich ist. Das ist die eine Seite. Das zweite Thema ist natürlich, dass wir eine Preisobergrenze haben bei der Errichtung. Da ist vom Land Oberösterreich klar definiert, wie hoch die Baukosten sein dürfen. Und das ist halt bei unserem Bereich, bei den Gemeinnützigen, liegen wir hier zwischen 2.200 und 2.300 Euro, wo andere um 3.500 Euro bauen. Ist auch in den anderen Bundesländern viel, viel höher. Da haben wir so wirklich, glaube ich, in Oberösterreich eine besondere Situation, die wir gemeinsam in einer guten Partnerschaft abwickeln können. Und das dritte Thema, was wir haben, ist, wenn unsere Wohnungen ausfinanziert sind, dann fallen diese zurück auf eine Grundmiete. Und diese Grundmiete ist derart niedrig, dass einfach auf Sicht gesehen diese Leistbarkeit immer gegeben wird, während andere im gewerblichen Bereich natürlich nie zurückfallen, sondern immer in der Größenordnung von 15 Euro und indexiert natürlich dann entsprechend auch bleiben.
Und in den ersten 10, 20, 25 Jahren, wie stark steigt die Miete jährlich? Ist das ein kontinuierlicher Anstieg oder ist das indexgesichert oder hängt das von den Zinsen ab? Wie ist das geregelt?
Da ist es uns gelungen, im Vorjahr gemeinsam mit dem Wohnbaureferenten, mit dem Land Oberösterreich, eine Situation zu schaffen, dass diese Steigerung der Mieten entsprechend der Indexlinie, wo man von 2% Index ausgegangen ist, dass diese Linie nicht überschritten werden soll. Das war in früheren Zeiten mal anders, aber das haben wir jetzt gemeinsam regulieren können und ich glaube, das ist sehr, sehr gut, weil das, was die Menschen dann auch mehr verdienen durch ihre Einkommenssteigerungen, das bildet sich auch beim Wohnen ab.
Ja, weil früher war es ja so, dass dann am Ende der Rückzahlungszeiten für die Kredite die Belastungen über der Miete relativ groß geworden sind und sich die Leute dann wieder billigere Mieten gesucht haben, oder?
Das ist richtig. Es hat da die sogenannten Annuitätensprünge gegeben. Da hat es entsprechende Sprünge gegeben, weil man von anderen Inflationsraten auch ausgegangen ist. Da hat das Land dann aber letztendlich trotzdem eingegriffen und da hat es auch Lösungsansätze gegeben, damit diese Altbestandswohnungen auch leistbar bleiben können.
Jetzt, Sie haben gesagt, man ist davon ausgegangen, dass die Inflation 2% beträgt. Die war ja in den letzten 2-3 Jahren deutlich höher. Wie gleicht man das aus?
Das ist eigentlich ein Vorteil für unsere Kunden. Wenn wir diese 2%-Linie haben und der Index, der Konsumentenpreisindex, der Verbraucherpreisindex ist entsprechend höher, dann wird das Wohnen entsprechend auch günstiger. Was wir natürlich gesehen haben, und das hat uns schon auch natürlich zu einem Teil getroffen, dass wir ja auch konventionelle Bankdarlehen haben. Neben dem Wohnbauförderungsdarlehen gibt es konventionelle Bankdarlehen und da hat es ja Zinssatzveränderungen gegeben. Die hat man natürlich auch in unserem Bereich gespürt. Wir gehen aber davon aus, und das wird ja auch in allen Medien so berichtet und auch von den Experten so angenommen, dass es in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr oder in den nächsten eineinhalb Jahren wieder zurückgängen kommen wird bei den Zinsen.
Ist klar. Und das heißt, die Belastung für die Mieter bleibt überschaubar und berechenbar in diesem Bereich.
Ja, das ist das, was wir anbieten können. Und da sind wir schon in einem Mietensegment, das sich sehen lassen kann, wenn ich die 15 Euro, die ich erst erwähnt habe, vergleiche mit unseren 10 bis 11 Euro pro Quadratmeter und Monat bei den Wohnungen, die wir anbieten. Da ist schon ein entsprechender Unterschied gegeben und das ist das Geld, das auch den Menschen im Börsal bleibt.
Sie haben von Baukosten von 2.200, 2.300 Euro gesprochen, die Sie nicht überschreiten dürfen. Das heißt, da ist der Grundanteil noch nicht hineingerechnet.
Da ist kein Grundanteil dabei.
Aber der Grund ist ja in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Wie stark haben Sie das gespürt oder haben die Gemeinnützigen so viel Grund auf der hohen Kante quasi gehabt, dass sie diese Steigerungen nicht bewältigen mussten?
Wir sorgen natürlich vor. Auch wir bei der neuen Heimat haben entsprechende Grundstücksreserven, weil wir auch entsprechend eine Neubausituation haben, wo wir sehr viele Projekte umsetzen und entsprechend auch Grund brauchen, wobei wir da auch neue Wege gehen, zum Beispiel im Reconstructing-Bereich, wo wir ältere Bauvorhaben, so aus den 50er Jahren, uns ganz genau anschauen, sind die noch sanierungswürdig oder bauen wir neu? Und da haben wir gerade ein Musterprojekt in Ried im Innkreis, wo wir aus 44 Wohnungen 83 gemacht haben. Es hat mehrere Vorteile. Ich kann den ruhenden Verkehr lösen, indem ich eine Tiefgarage baue. Ich habe die entsprechende Infrastruktur, egal ob das Straße ist, Wasserkanal. Ich schaffe die Barrierefreiheit und ich mache städtebaulich einen neuen Akzent und das bringt seine Vorteile. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, natürlich hat uns diese Situation auch belastet, dass wir sehr schwierig zu guten Grundstücken gekommen sind, weil gerade die gewerblichen Bauträger hier sehr stark agiert haben und entsprechend, wenn man Eigentum baut, auch höhere Grundpreise bezahlt haben. Dieser Markt ist aber jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr weggebrochen und das spüren wir natürlich, dass wir wieder stärker an diese Grundstücke herankommen, beziehungsweise werden uns auch von den gewerblichen Bauträgern fertige Projekte, baubewilligte Projekte angeboten und das ist jetzt ein Vorteil, den wir in dieser Situation haben.
Das heißt, da waren ein paar Mini-Benkos am Werk, die jetzt vor ihren Problemen stehen und ihre Darlehen nicht mehr zu bedienen können und jetzt werden diese Projekte ihnen angeboten.
Es ist natürlich die Situation die, dass die gewerblichen Bauträger derzeit massive Themen haben. Die sind nur im Eigentumsbereich angesiedelt, die bauen in der Regel keine Mietwohnungen. Und der Eigentumsbereich ist durch die KIM-Verordnung, durch steigende Zinsen, durch steigende Baukosten in eine starke Drucksituation gekommen. Und da gibt es auch gewisse Ängste von Kunden, die Eigentum erwerben wollen, die gesagt haben, jetzt traue ich mich gerade in dem Moment nicht drüber. Und das sieht man dann, dass dann verschiedene Projekte einfach nicht gestartet wurden oder wenn es schon gestartet worden, sehr, sehr schwer zum Verkaufen sind. Auch wir haben eine Situation, wo wir beim Eigentum derzeit sehr vorsichtig sind. Wir bieten aber gerade in diesem Bereich auch eine Alternative an. Wir machen Projekte, die dann Miete mit Kaufoption anbieten. Und da haben die Menschen einen Vorteil, dass sie einmal einmieten können und nach einer gewissen Zeit entsprechend kaufen können. Und das ist schon ein Modell, das in dieser Situation, wo das Eigentum sehr schwierig zu verwirklichen ist für junge Menschen, dass man da auch eine Alternative anbieten kann.
Bleiben wir gleich bei dem Mietkauf, weil das ist ein Modell, das mehrfach verändert worden ist von den Konditionen. Ist es jetzt mittlerweile so, dass ich, wenn ich ein Mietkaufmodell mache, dass ich sage, okay, nach 10 Jahren kann ich das zu einem Preis X kaufen, weil früher war es ja nicht ganz klar, zu welchem Preis es dann angeboten wird. Wie schaut das jetzt aus?
Da gibt es entsprechende Modelle, die dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterlegt sind und diese Modelle schauen so aus, dass nach 10 Jahren, man kann ja jetzt schon nach 5 Jahren eigentlich kaufen, da gibt es ja die gesetzlichen Möglichkeiten, aber so richtig interessant wird es nach 10 Jahren, wo die Menschen, die dann sich ein Reihenhaus oder eine Wohnung kaufen wollen, schon zu günstigen Konditionen und das kann sich wirklich sehen lassen. Das wissen wir, wenn wir in Linz zum Beispiel ein Reihenhaus dann anbieten können mit 350.000 Euro. Das ist für Linz, glaube ich, ein sehr guter Preis, dass da dementsprechend dieses Modell greift.
Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt ein junges Paar beraten müssten, wie sich einrichten soll, welche Wohnung und welches Haus es sich suchen könnte, dann würden Sie wahrscheinlich entweder momentan zur Miete raten oder dieses Mietkaufmodell empfehlen. Habe ich das richtig verstanden?
Es kommt immer auf die persönliche Lebenssituation drauf an. Was mache ich beruflich? Wie flexibel muss ich bleiben? Da ist die Miete natürlich ein gutes Modell und wir sehen das auch so, dass die Miete wirklich vorrangig beim Bedarf ist. Also wir haben da eine riesen Nachfrage und wir als Neue Heimat bauen ca. 85% in diesem Segment. Aber natürlich ist diese Miete mit Kaufoption schon eine gute Möglichkeit auch, dass ich Eigentum begründen kann. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich zum Beispiel in Linz bleiben will, dann kann man in diesem Bereich natürlich sich auch am Markt umsehen. Und da empfehle ich jedem jungen Pärchen, dass einmal bei den Gemeinnützigen, es gibt ja 27 gemeinnützige Bauträger in Oberösterreich, dass sie sich da umschauen, weil da wird sicher das richtige Modell auch für dieses junge Pärchen da sein.
Mhm. Jetzt werden im gewerblichen Bau, Bau wird relativ wenig Neubau angegangen. Es werden wenig neue Wohnungen errichtet, egal ob jetzt Miete oder Eigentum. Wie sehen Sie die Gesamtmarktentwicklung? Die Gemeinnützigen werden das nicht alles auffangen können.
Wir haben in Oberösterreich eine wirklich gute Situation. Und das deshalb, weil wir eine gute Partnerschaft haben zwischen der Politik, den gemeinnützigen Bauträgern und auch der Bauwirtschaft. Da haben wir vorher so ein Paket schnüren können, das sich sehen lassen kann. Und im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist so, dass wir den Baubetrieb aufrechterhalten konnten. Also wir haben vorher so ein Bauprogramm schnüren können, wo wir 2300 Wohnungen umsetzen. Normalerweise werden in Oberösterreich 2000 Wohnungen im gemeinnützigen Mietbereich gebaut. Wir haben 2300 umsetzen können oder jetzt gerade in der Startphase, die sind voriges Jahr bewilligt worden. In den anderen Bundesländern, zum Beispiel Niederösterreich, ist der Markt total eingebrochen. Steiermark, die haben ein Jahr lang um eine neue Wohnbauförderung gerungen. Das, was wir zusammengebracht haben, in 2 Monaten guter Verhandlungen, ist dort in einem Jahr verwirklicht worden und ich höre da jetzt schon auch gewisse Unzufriedenheiten von manchen Bauträgern in der Steiermark. Und wenn ich nach Salzburg schaue, also alle unsere Nachbarn, wenn ich nach Salzburg schaue, dort ist die Grundstückssituation eine prekäre. Da fehlen die Grundstücke und deshalb, obwohl das Geld hier da wäre, kommen die gemeinnützigen Bauträger nicht zum Umsetzen. Das bedeutet jetzt für Österreich gesehen, dass es auch einen Einbruch bei den Gemeinnützigen gibt. Wir haben in guten Zeiten so 15.000 Wohneinheiten, die wir umgesetzt haben in ganz Österreich. Jetzt sind wir bei 14.000 und die Prognosen sagen, dass es auf 10.000 kommt. Wir in Oberösterreich setzen 2.300 um, das heißt nahezu ein Viertel vom gesamten gemeinnützigen Markt können wir in Oberösterreich umsetzen und das ist dieser guten Partnerschaft geschuldet.
Weil die Gemeinnützigen und die Politik hier gut miteinander können. Ganz egal, ja, welcher Partei sie angehören.
Da gibt es eine offene Kommunikation, ein Aufeinanderzugehen und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man gemeinsam diese Lösungen sucht. Das ist eine Sondersituation, die wir in Oberösterreich haben und da sind wir sehr froh darüber, dass das so ist. Das ist, und das spüre ich ein bisschen, in anderen Bundesländern nicht so gegeben.
Jetzt gibt es ja in Österreich dieses Modell der Objektförderung. Das heißt, nicht der Einzelne wird gefördert, sondern Projekte, die dann an Bedürftige und Sozialbedürftige vergeben werden. Im Gegensatz zu manch anderen Ländern, die zum Teil die Gemeinnützigkeit aufgegeben haben oder eine Subjektförderung haben. Wenn Sie das jetzt als das große Ganze betrachten, warum ist das österreichische Modell zielführender?
Es ist wichtig, dass es einerseits die Objektförderung gibt. Die Objektförderung ist ein wesentliches Element, weil es bei der Subjektförderung zu starke Mitnahmeeffekte gibt, die nicht gewährleisten, dass wir günstige Mieten anbieten können. Und da gibt es ja sehr viele Beispiele in Europa, wo es wirklich zu riesigen Themen und Problemstellungen gekommen ist. Ich denke an England, das war noch unter Margaret Thatcher, der Right to Buy gegeben hat, wo man Mietwohnungen herauskaufen konnte, aber dann Schwierigkeiten in der gemeinsamen Erhaltung dieser Wohnanlagen gehabt hat und der soziale und leistbare Wohnungsmarkt durch das vernichtet wurde. Oder wenn ich nach Deutschland blicke, wir haben in Deutschland eine Situation, da ist die Gemeinnützigkeit aufgelöst worden und wenn wir jetzt nach Berlin, München als Brennpunkte schauen, da kosten Wohnungen 2.000 Euro aufwärts. Das ist einfach unleistbar und diese Fehlentwicklung, die haben wir in Österreich zum Glück nicht gehabt. Wir haben den gemeinnützigen Sektor, der nachhaltig leistbaren Wohnbau anbieten kann und da sind wir sehr froh und glücklich darüber.
Hat der gemeinnützige Wohnbau auch die gesamte Preisentwicklung gedämpft?
Ich denke schon natürlich, wenn wir den Markt begleiten und auch bestimmend sind in diesem Bereich, dann hat das natürlich Auswirkungen auf Dritte, auf den gewerblichen Bereich, weil wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich günstigen, leistbaren Wohnbau bei uns erwerben oder mieten kann, dann schaut man sich das natürlich an und das wirkt dämpfend auf Dritte.
Jetzt haben wir da schon darüber gesprochen, dass weniger gebaut wird generell, auch wenn die gemeinnützigen Oberösterreich da eine Ausnahme sind. Aber Tatsache ist, dass insgesamt weniger Wohnungen auf den Markt kommen. Glauben Sie, dass diese Entwicklung die Preise noch einmal nach oben treiben wird?
Wir haben natürlich jetzt eine Situation, wo es schon stark rückläufig ist, und das trifft auch die Baufirmen und die Bauwirtschaft und auch die Beschäftigung in dem Bereich. Und da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange dieser Entwicklung. Wir können sicher diese Preise darstellen, weil wir diese Preisobergrenzen haben. Wie sich das dann auf die Preise auswirkt, ist meiner Meinung nach nicht absehbar, weil ich schon denke, dass auch die gewerblichen Bauträger da Überlegungen haben müssen, damit sie wieder am Markt realisieren können. Wenn der Markt da ist, dass gar nichts mehr gebaut wird, das wird es nicht geben. Ich denke auch, da wird es einen Erholungseffekt geben. Und da hat es möglicherweise im gewerblichen Bereich eine gewisse Überhitzung gegeben, die jetzt ein bisschen ausgeglichen wird. Aber es sollte schon im nächsten Jahr wieder ein Anspringen dieses Marktes auch geben.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, gibt es immer wieder Diskussionen darüber, dass man die Bauordnungen und die Bauvorschriften ein wenig verändern könnte und weniger restriktiv machen könnte, sodass man beim Bauen vielleicht ein bisschen billiger bauen könnte. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Ich sage immer, es gibt ein gewisses Normenunwesen. Wir haben viel zu viele Ö-Normen, die regulieren, die sich teilweise selbst regulieren, weil das sind ja Lobbyisten. Wenn man ganz ehrlich ist, sind diese Normungsausschüsse besetzt von der Wirtschaft, und die setzen sich immer wieder neue Normen, um neue Produkte zu entsprechenden Preisen platzieren zu können. Das ist meine Meinung dazu, und ich habe da schon auch der Bauwirtschaft angeboten, machen wir einen Schulterschluss. Da bedarf es natürlich der Politik, da bedarf es auch der Bauwirtschaft, aber machen wir was gemeinsam, damit wir entsprechend dieses Normenunwesen, wie ich es immer nenne, stoppen können. Leider passiert da zu wenig, und das ist eine Bundesfrage natürlich, das muss auf der Bundesebene geregelt werden. Da ist einerseits die Politik gefragt auf der Bundesebene, und andererseits ist natürlich auch die Bauwirtschaft gefragt. Wenn die da stark auftreten und die Bauinnung ist entsprechend stark, dann könnte da schon was passieren. Das spüre ich aber noch zu wenig.
Mhm. Bei den Betriebskosten, das ist ein Punkt, den Sie ja nur bedingt beeinflussen können, weil man ja darauf angewiesen ist, wie sich die Energiekosten entwickeln, weil was die Gemeinden und Kommunen vorschreiben. Welche Entwicklung sehen Sie da?
Bei den Betriebskosten muss man einerseits unterscheiden zwischen laufenden Betriebskosten für den Betrieb und die und des entsprechenden Gebäudes und andererseits die Heizkosten. Bei den Heizkosten haben wir ja das erlebt in den vergangenen Jahren, bei den vergangenen Monaten, dass da eine Rallye gegeben hat, einerseits nach oben und jetzt geht es wieder nach unten. Da sollte die Entwicklung wieder handelbar sein. Und da wird ja auch sehr stark umgestellt jetzt von Gas und Öl auf alternative Heizformen, und das ist, glaube ich, gut so. Bei den Betriebskosten selber, bei den Hausbetreuungskosten, Kommunalabgaben, da sind wir leider teilweise nur Passagier. Da haben wir auch wenig Einflussmöglichkeiten. Wir haben auch Verständnis, dass natürlich die Gemeinden auch in der Not sind, wird ja auch in den Medien immer wieder gebracht, und dass da eine Kostendeckung gegeben sein muss. Aber da haben wir jetzt eine Entwicklung, die schon massiv nach oben geht, und wenn wir von einer 10-Euro-Miete reden, 20%, also 2 Euro bis 2,30 Euro, das ist schon das, was auch für die Betriebskosten in dem Bereich bezahlt wird, und da sind die Heizkosten noch gar nicht dabei.
Und die Mehrwertsteuer kommt natürlich auch noch dazu, ne? Die ist auch dabei.
Richtig, also das ist schon für uns, wenn die Betriebskosten steigen, steigen auch die Umsatzsteuer dementsprechend, und das belastet natürlich, und ein Gutteil der Wohnungsmiete ist ja nicht jetzt für die Rückzahlung alleine, sondern ist natürlich auch für den laufenden Betrieb zu sehen, und wir schauen natürlich, dass wir dort durch Ausschreibungen dort beeinflussen können, wo es möglich ist. Ich denke jetzt an Hausbetreuung, Grünanlagenbetreuung, Winterdienst, das sind solche Möglichkeiten, aber bei den Gemeindeabgaben sind wir dementsprechend gezwungen, dass wir das leisten und zahlen, was uns die Gemeinde vorschreibt, und da haben wir auch keine andere Möglichkeit, als das weiterzugeben.
Vielleicht noch ganz kurz die Heizkosten, die Sie angesprochen haben. Da wird ja umgestellt in vielen Bereichen, zum Teil auf Fernwärme, zum Teil auf Wärmepumpen, wo das halt technisch machbar ist. Wie schaut das bei Ihnen aus? Wie gestalten Sie diese Umwidmung und Neugestaltung des Wärmewesens?
Also wir haben da ein wenn ich die neue Heimat hier nennen darf, ein großes Programm und haben auch schon einiges umgesetzt. Wir haben von unseren 20.000 Wohnungen keine 6.000 mehr, die in dem Bereich mit Gas oder mit Öl heizen. Öl eigentlich gar nicht mehr, muss man sagen. Aber Gasheizungen gibt es noch. Und da gibt es ein großes Fernwärmeprogramm. Da tun wir uns im städtischen Bereich natürlich sehr, sehr leicht. Da haben wir gerade in Linz die günstige Form der Fernwärme. Und die ist da wirklich im günstigen Gegensatz zu anderen Bundesländern. Wenn ich nach Wien schaue, da ist die Fernwärmekostensituation eine ganz andere. Wir haben auch eine hohe Dichte, einen hohen Durchdringungsgrad in Linz, so um die 90%. Und das ist gut so für die Menschen. Und dieses Programm wird weitergeführt. Wir haben allein im vorigen Jahr 1000 Wohnungen umgestellt und das Programm geht weiter und wir sind da sehr ambitioniert, dass wir dementsprechend in naher Zukunft keine einzige Wohnung mehr haben werden, die mit Gas betrieben wird, wobei es nicht immer ganz einfach ist. Gerade im Reihenhausbereich ist es sehr schwierig und kostenintensiv und da muss man verschiedenste Überlegungen anstellen, dass man das lösen kann. Leichter ist natürlich im mehrgeschossigen
Wohnbau. Und zum Abschluss, Sie haben angesprochen, Oberösterreich hat 27 gemeinnützige Bauvereinigungen. Wem gehören diese Baufirmen oder Bauvereinigungen?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Einerseits die Genossenschaften. Die Genossenschaften, da bin ich, wenn ich eine Wohnung habe, Mitglied dieser Genossenschaft. Da gibt es eine Reihe von großen, kleinen und mittleren Wohnbaugesellschaften, die in diesem Bereich entsprechend abgebildet ist. Und dann gibt es natürlich auch GmbHs oder AGs, wo ein Investment von Versicherungen passiert oder auch im Bankenbereich, wo auch hier dafür Sorge getragen wird, dass der leistbare Wohnbau auch in diesem Bereich abgebildet ist.
Und die Gemeinden und das Land gibt es ja noch dabei.
Natürlich gibt es die LAVO zum Beispiel, wo das Land und die Gemeinden beteiligt sind.
Herr Oberleitner, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch über leistbares Wohnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bauen Sie viele günstige Wohnungen im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, fürs Zuhören und freue mich schon, wenn Sie beim nächsten Mal bei Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
Wiederhören, danke sehr.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.